du gehörst irgendwo hin. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du hast Dinge gemacht, die schlimm sind, aber jetzt darfst du nach Hause. Das heißt, er reagiert nicht darauf, indem er dem Jungen sagt, was falsch ist, sondern er reagiert darauf, was der Junge eigentlich ist und wie die Zukunft werden kann. Er eröffnet ihm eine neue Zukunft. Und das ist, glaube ich, das, was Gnade meint. Gnade meint nicht auf das, was wir falsch machen, rumhacken. Unter Umständen wissen wir selber, was falsch gewesen ist, so wie dieser Junge sicherlich tief in seinem Herzen auch wusste, dass die Dinge, die er getan hat, zu denen er gezwungen worden ist, dass die abgrundtief falsch und unmenschlich waren. Aber das Entscheidende, was ihn da rausholt, ist nicht, ihm vorzuhalten, was er falsch gemacht hat, sondern ihm zu zeigen, wer er wirklich ist und was seine Zukunft sein kann und was seine Bedeutung ist, seine positive Bedeutung. Darüber zu reden, auf das Neue, auf das Positive, auf das, was davor vor einem liegen kann. Das ist, glaube ich, das, was Gnade meint. Und diese Gnade erlebt der Junge, indem er spürt, dass er wieder aufgenommen ist. Und nachdem er geschlagen, geprügelt und bedroht worden ist, von seinem Vater in den Arm genommen wird. Das ist der erste Gedanke meiner Predigt und der hat irgendwie einen ganz anderen Titel, als ihr vielleicht denkt. Der ist so vollkommen gnadenlos trocken. Ich habe ihn genannt, Gnade ist im sozialen Kontext erlebbar. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gemerkt, dass es echt nicht so richtig zu dem Film passt. Irgendwie, wie ich den Film geschnitten habe, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, wie der Film wirkt. Und wie ich den ersten Gottesdienst im Film gesehen habe, habe ich gemerkt, boah, da ist viel mehr Emotionen drin, als ich so wahrgenommen habe. Aber trotzdem, was sind diese Emotionen? Diese Emotionen sind, dass der Junge spürt, ich bin zu Hause, da ist jemand, der mich liebt. Man kann über Gnade theoretisch, theologisch diskutieren. Man kann darüber reden, wie man Menschen eine zweite Chance gibt, ob sie eine zweite Chance verdienen, ob man nicht einfach hätte Widerstand leisten können. Der Junge hätte ja auch gewusst, was wirklich richtig ist und so. Aber entscheidend ist an Gnade, dass sich uns jemand zuwendet und dass eine Beziehung hergestellt wird, die aus welchen Gründen auch immer zerbrochen ist. Durch schlimme Ereignisse und in diesem Falle durch das Ereignis, dass er entführt worden ist, in vielen Situationen, aber auch dadurch, dass wir was falsch gemacht haben und was kaputt gemacht haben. Und deswegen ist Gnade nicht ein theoretisches Wort, da hat es keine Power und keine Kraft, sondern ein Wort, was erlebt werden muss. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet, dass wir was falsch gemacht haben, was zerstört haben, einen Menschen verletzt. Irgendwie knackt sich dauernd, ich weiß nicht, bin ich das? Einen Menschen verletzt haben, eine, ja, betrogen haben, keine Ahnung, irgendwas getan haben, was die existierende Beziehung zerstört. Und der andere Mensch wendet sich uns zu und macht nicht zum Thema, was wir alles falsch gemacht haben. Und was für ein Mistsack wir sind, sondern er wendet sich uns zu und sagt, und ich liebe dich trotzdem und meine Beziehung zu dir ist mir wichtiger als das. Das war jetzt schlecht, aber lass uns neu starten. Das ist Gnade. Und das Interessante ist, dass die Gnade, die Gott uns gibt, diese Gnade eine Gnade ist, die wir weitergeben sollen. Wenn Jesus ins Vaterunser hineingewoben hat und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann möchte Jesus nicht irgendwie aufzählen, 5 Sünden hat Gott uns vergeben, jetzt müssen wir 5 Sünden anderen vergeben, sondern dann geht es darum, dass wir die Gnade Gottes, die wir erlebt haben, weitergeben in Beziehungen zu Menschen, die, ja, die in irgendeiner Form die Beziehung zu uns angegriffen oder sogar vielleicht zerstört haben. Gnade ist ein zentraler Begriff des christlichen Glaubens. Und wenn dieser Begriff seine Kraft entfalten soll, dann müssen wir nicht darüber richtig korrekt theologisch reden, sondern wir müssen gnädig handeln. Vielleicht gibt es Menschen, wo ihr gerne würdet, denen mal was heimzuzahlen. Oder die euch über lange Zeit auf den Keks gegangen sind und jetzt guckt ihr sie sehr ungnädig an und sucht bei jeder Suppe das Haar und ihr findet mindestens zwei. Und gnädig sein bedeutet, das nicht mehr zu tun, sondern zu sehen, was kann diese Beziehung als Positives haben für die Zukunft. So wie bei diesem Jungen, wo der Vater nicht über das spricht, was kaputt gegangen ist, sondern über das spricht, was möglich ist. Gnade muss erlebbar sein für uns, wenn es eine Wirkung hat. Und das bedeutet, wir brauchen diese Gnade von Gott und wir brauchen die Gnade und das gnädige Miteinander umgehen im Alltag. Es sieht so aus in dieser Welt, als wenn eigentlich die Erbarmungslosen und Ungnädigen die sind, die ihren Willen durchsetzen. Man sagt ja auch, erbarmungslos oder gnadenlos sein Ding durchziehen oder so. Das sind die, die vielleicht oben aufschwimmen. Aber das sind auch die, deren soziales Umfeld meistens relativ kaputt ist. Gnade ist eine Sache, die Leben geben kann, so wie dieser Junge ein neues Leben bekommt, dadurch, dass der Vater ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Das ist mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, und ich war gestern mit ein paar Leuten aus der Gemeinde auf so einem Seminar, wo es um Reden geht, freies Reden, also Reden vor Leuten, und da habe ich gedacht, hey, nach 20 Jahren wäre es mal gut, wenn ich das lerne. Und da meinten die, um irgendwie eine Rede anzufangen oder irgendwie einen Punkt zu bringen, wäre es gut, ein Zitat zu bringen. Und dann habe ich jetzt gedacht, ey, ich gucke mal nach einem Zitat, habe gleich gegoogelt, unter Gnade, da kam so echt voll so voll fromme Zitate, natürlich massenhaft Luther-Zitate. Ich glaube, die Luther-Zitate im Internet sind noch mehr geworden. Aber ich habe ein ziemlich cooles Zitat gefunden von Gotthold Ephraim Lessing, der sagt, ich brauche keine Gnade, ich will Gerechtigkeit. Und da komme ich zu einem zweiten ganz, ganz wesentlichen Punkt. Welcher Mensch sagt, ich brauche keine Gnade, ich will Gerechtigkeit? Das sagt der Mensch, der sich denkt, naja, wieso? Wieso habe ich was falsch gemacht? Ich will doch keine Gnade. Ich meine, okay, kann sein, dass ich was falsch gemacht habe, aber guck dir die anderen an. Die haben mindestens genauso viel Mist gemacht. Also wenn wir hier mal abrechnen, wer was wie falsch gemacht hat, dann will ich Gerechtigkeit. Also ich tue meine Sachen, die ich falsch gemacht habe, auf den Tisch. Ihr tut eure Sachen auf den Tisch und dann werden wir mal sehen. Und da werdet ihr schon sehen, dass ich keine Gnade brauche und von euch schon gar nicht. Und deswegen habe ich diesen Punkt überschrieben, Gnade will der, der zerbrochen ist. Wenn wir wirklich Gnade wollen, wenn das uns auf dem Herzen liegt, wenn wir denken, boah, jetzt bin ich auf die Gnade angewiesen, dann bedeutet das eigentlich, wir wissen, wir haben verkackt, da ist nichts mehr, was wir bringen können. Wir haben nichts vielleicht zu rechtfertigen, wir können vielleicht eine Situation gar nicht wieder gut machen, sondern das Einzige, was geht, ist, dass der andere sich uns zuwendet. Und deswegen, glaube ich, kann man den Begriff Gnade nur wirklich verstehen, wenn man selber an einen Punkt kommt, wo man zerbrochen ist und merkt, ich kann von mir aus nichts mehr geben, da ist nichts mehr, mit dem ich irgendwie noch handeln könnte oder irgendwie noch was gut machen könnte, sondern ich bin wirklich auf die Gnade eines anderen angewiesen. Das Interessante ist, wenn wir in die Bibel gucken, wo ja Gnade ein zentraler Punkt ist, dass ganz viele wesentliche Figuren in der Bibel alle an diesem Punkt gekommen sind, dass sie etwas gemacht haben, was nicht entschuldbar ist. Also mal meinetwegen zu spicken, wenn eine Frau irgendwo auf dem Dach nackig badet, ist die eine Sache. Aber sie zu schwängern und ihren Ehemann umzubringen, damit man sie dann heiraten kann und das Kind das eigene wird, ist eine andere Sache. Aber das ist David, der berühmte König David, wo wir Jesus sagen, oh Jesus, du Sohn Davids. Und er weiß, dass er nur auf die Gnade angewiesen ist, als der Prophet Nathan ihn zur Rede stellt. Er redet sich nicht raus, er versucht nicht zu sagen, ja, ja, komm, hör mal auf, du hast auch schon mal geguckt und so. Und er sagt einfach, ja, stimmt, ich war's. Er weiß ganz genau, dass er nur Gnade braucht. Oder Mose, der gesucht wird wegen Totschlag, der irgendwie da eine Ungerechtigkeit gesehen hat, dass sein Volk, aus dem er ja wohl stammt, auch wenn er adoptiert worden ist, dass sein Volk schlecht behandelt wird und irgendwie kommt da so eine Situation, wo er versucht, den Streit zu schlichten und als das nicht geht, rastet er aus und prügelt den Mann zu Tode. Und jetzt ist er auf der Flucht. Und ja, wer will so einen haben, von dem man nicht genau weiß, warum er geflohen ist? Da sind alle skeptisch, auch damals. Und er hat tatsächlich eine Familie gefunden, die ihn aufgenommen hat. Einen Clan, der sagt, hey, du kannst bei uns sein. Einen Vater, der sagt, okay, ich weiß nicht ganz genau, wo du herkommst, vielleicht will ich das auch gar nicht wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du mein Schwiegersohn wirst. Da würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht so, wen ich alles zum Schwiegersohn haben wollte und wen nicht oder so. Da bekommt er die Gnade. Und auch Gott begegnet ihm neu und sagt, hier, du hast versucht, da was zu machen an der schwierigen Situation des Volkes Israels. Das ist echt voll schief gelaufen, aber ich gebe dir eine zweite Chance. Mit mir kannst du das wieder versuchen. Und dann erkennt Mose ganz eindeutig und sagt, ja, aber ich bin echt nicht so der große Redner. Selbst das Rednertraining hat bei mir nicht geholfen. Und dann sagt Gott, ja, okay, Mann, dann hast du ja zum Glück noch einen Bruder, dann macht der das für dich. Aber trotzdem will ich dich. Ich nehme nicht deinen Bruder, auch wenn der besser reden kann, sondern dich will ich haben, weil dir lag es auf dem Herzen. Dass es so viele Menschen gibt in der Bibel, die zerbrochen sind, die sich schwer was zu Schulden kommen lassen haben, liegt daran, weil Gnade ein zentrales Thema ist. Und nur die Menschen, die wirklich an einen Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, ich bin gar nicht so toll, wie ich gedacht habe, sondern ich bin jemand, der auch richtig schlimme Sachen anbringt, Sachen, die wirklich nicht gut gewesen sind, der kann verstehen, was Gnade ist. Petrus, der von Jesus den Auftrag kriegt, hier, ne, erzähl von mir in der ganzen Welt. Aber damals an dem einen Abend, wo er gesagt hat, und wenn alle sich verkriechen, ich werde von dir erzählen und nur eine Frau quatscht ihn an und schon sagt er, ich kenne den Mann nicht. Auch Petrus war so einer. Oder Paulus, der Christen erstmal verfolgt, weil er um den rechten Glauben kämpft. Gnade will der zerbrochen ist. Falls euch das Konzept des Christseins und der Begriff der Gnade ein schwieriges Thema ist, kann das vielleicht daran liegen, dass ihr das noch nicht erkannt habt, wo ihr Dinge getan habt, die echt nicht gut waren oder es nicht wahrhaben wollt oder Angst habt, es zuzugestehen. Ich wünsche jedem, dass man nicht an den Punkt kommt, wo man spürt, jetzt brauche ich nur noch Gnade. Aber da wir Menschen sind, glaube ich, dass das bei jedem von uns so ist, dass der Punkt kommt. Und jetzt mein dritter Gedanke, der ist noch ein bisschen theoretischer. Das ist eine Überschrift, die euch vielleicht ganz abschocken wird, aber ich werde versuchen, das rüberzubringen. Gottes Gnade ist die Freiheit Gottes. Also ich habe ein Aquarium und heutzutage düngt man die Pflanzen im Aquarium damit, dass man CO2 einleitet. Das heißt, du kaufst dir so eine CO2-Gasflasche, aber irgendwo musst du ja den Druck von der Flasche so runterkriegen, dass nur so kleine Luftbläschen im Aquarium ankommen und dafür gibt es einen Druckminderer. So ein Teil, was man auf so eine Gasflasche schraubt mit so einem Druckmessgerät und das macht im Grunde genommen nur ein enges Türchen offen und dann geht das Gas raus und dann geht das so. Okay, das gibt es von unterschiedlichen Herstellern und es gibt einen Hersteller, der schon schwäbisch klingt und der echt unglaublich teuer ist. Also da ist Mercedes irgendwie Billigmarke gegen. Aber ich habe gedacht, ja, das ist die Qualität. Ich will was haben, was funktioniert. Also habe ich mir den gekauft und echt geschluckt bei dem Preis, weil im Internet habe ich für die Hälfte schickere Sachen kriegen können. Und nach 3 Jahren ging das Ding nicht mehr. was mich echt geärgert hat, weil ich hatte ja echt extra viel Geld ausgegeben, weil ich ja das Teil haben wollte, was lange hält. Aber nach 3 Jahren ist natürlich aus. Klar, halbes Jahr Garantie, dann irgendwie kannst du nur ein halbes Jahr manchmal was machen, aber nach 3 Jahren ist schlecht. Bin ich zu dem Aquariumhändler meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, hier, Mann, ey, voll Ärger und so ein teures Teil gekauft, geht nicht mehr und so. Und er meinte, ja, pass mal auf, ich kenne da jemanden bei der Firma, ich rufe da mal an, mal gucken, was da zu machen ist. Und tatsächlich, ein paar Tage später, hat er dann angerufen und hat gesagt, ja, Sie können das Gerät vorbeibringen, Sie kriegen neues. Ja, habe ich mich voll gefreut. Und das nennt man, glaube ich, Kulanz. Ne? Das ist, wenn ein Händler sagt, ja, das Ding ist kaputt, aber kann ich jetzt auch nichts für, Garantie ist ab, ich habe keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Kunden, aber aus welchen Gründen auch immer, aus freien Stücken, gewähre ich dem Kunden Kulanz. Das heißt also, ich bin gnädig und gebe dir so ein neues Teil. Das kann ich nicht einklagen. Ne? Ich kann nicht da bei dieser Firma anrufen und sagen, oh, so ein Kram und so, 3 Jahre alt und jetzt will ich unbedingt ein neues Teil, sondern das ist deren freier Entschluss, freier Wille. Da ist nichts gebunden, ich habe keinen Einfluss. Und das ist Gnade. Wobei, das war jetzt so ein Gasdruckminderer, kann man nicht Gnade nennen. Aber was ich damit deutlich machen will, Gnade bedeutet, ich habe mir nichts verdient, ich habe keinen Einfluss, ich habe gar nichts, sondern Gnade ist eine Sache, die nur von diesem Gegenüber ausgeht, weil dieses Gegenüber das freiwillig will. Und wenn du jetzt mal bitte den Bibeltext klickst. Eine besondere Situation. Mose hat also schon so ein bisschen was mit Gott erlebt. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo er sagt, ich möchte gerne Gott dein Gesicht sehen. Wo, glaube ich, so nach antiker Vorstellung so ein bisschen dahinter steckt, wenn du das Gesicht eines Gottes gesehen hast, dann kennst du den ja. Also dann weißt du, wie der ist. Ich meine, klar, ne, wenn man das Gesicht von Leuten guckt, dann kann man ja schon ein bisschen sehen, was das für Leute sind. Und so ist das die Vorstellung, wenn du das Gesicht Gottes gesehen hast und auch seinen Namen kennst, hast du sozusagen eine gewisse Macht über diesen Gott. Und da argumentiert dann Gott und sagt, nee, ey, von vorne kannst du mich nicht sehen, du kannst meinen Hintern sehen. Also du darfst hinter mir hergucken. Aber mein Gesicht, das kann keiner sehen. Und dann sagt Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und das sagt meiner Meinung nach nicht nur, dass Gott barmherzig ist und gnädig ist, sondern es sagt auch, Mose, du kannst mich nicht von vorne sehen, du hast keinen Einfluss auf mich, sondern ich erbarme mich über den ich mich erbarmen will. Und ich bin gnädig dem, dem ich gnädig bin. Jetzt habe ich dich genommen und gedacht, okay, das ist mein Mann, mit dem mache ich die ganze Sache in Ägypten. Aber das ist, weil ich das wollte, nicht weil du irgendwie da besonders mit Leistung herausgestochen bist und auch nicht, dass du irgendwie Einfluss auf mich nehmen könntest oder so, vergiss es. Ich tue das, was ich tue. Ich will das, was ich will und das mache ich und da beißt keiner mehr aus dem Faden ab. Du hast da keinen Einfluss. Ich bin gnädig dem, dem ich gnädig bin und ich vergebe dem, dem ich vergeben will. Man liest immer wieder, oder ich höre das auch manchmal so in Gesprächen, dass Leute so sagen, ja, wenn ich irgendwann mal tot bin und dem lieben Gott begegne, dann werde ich dem aber erstmal sagen. Dann werde ich mit dem erstmal abrechnen und dem erstmal sagen, hier, ne, also wie du die Welt führst, da habe ich einige Kritikpunkte anzusetzen. Mein mal nicht, dass du mich hier anklagen kannst, wegen ich bin ein sündiger Mensch, sondern was du Gott gemacht hast, darüber müssen wir mal reden. Aber das ist eine Vorstellung, die vollkommen absurd und daneben ist. Ich habe letzte Woche gesehen, dass wir 2 Kilo Bakterien in unserem Darm haben. 2 Kilo. Und redet ihr mit euren Darmbakterien? Also diese Darmbakterien sind darauf angewiesen, was wir essen. Und Fastfood ist zum Beispiel für die nachweislich nicht gut. Redet ihr mit den Darmbakterien und sagt, entschuldige bitte, kochen war heute nicht drin, deswegen bin ich einfach nochmal beim goldenen irgendwas vorbeigefahren und habe mir in Hamburg gezogen. Das ist jetzt nicht schön, aber da muss man auch mal durch. Ich meine, das ist jetzt lustig, aber versteht ihr, da ist Gott und wir sind die Geschöpfe. Und Gott ist frei in seinem Handeln und Willen Und da haben wir nichts irgendwie einzuklagen, zu machen oder zu tun. Wir halten uns für das Zentrum der Welt und für den Mittelpunkt. Aber jetzt überlegt mal, wenn jetzt zum Beispiel Putin und Trump wirklich die Erde jetzt irgendwie hochjagen würden. Was für eine Bedeutung hätte das für die Milchstraße? Egal, die wird sich weiterdrehen, ne? Das wäre so irrelevant. Das tut vielleicht weh, weil wir gerne unser Krönchen aufhaben und irgendwie auf dem Thron des Lebens und der Welt sitzen, aber versteht ihr, was ich damit meine? Wir halten uns für wahnsinnig wichtig, aber wie wichtig sind wir eigentlich? Und Mose kommt da an und meint, er kann da einen Deal mit Gott machen irgendwie. Aber Gott sagt, vergiss es. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Dass Gott gnädig ist, ist für uns eine super Sache. Ich will nichts von dem zurücknehmen, was ich in den zwei Gedanken vorher gesagt habe. Wie segensreich Gnade ist, wie dringend wir das eigentlich brauchen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, wir können bei Gott irgendwie nichts einklagen. Und es ist allein die Liebe und die Geduld und was weiß ich für Motivationen Gott hat, dass Gott sich uns zuwendet und sagt, ich bin euch gnädig. Es ist freie Liebe. Ohne in irgendeiner Form gezwungen zu sein von uns. Und diese Liebe und Gnade Gottes, die gilt für jeden Einzelnen von uns. Jede und jede ist damit gemeint. Denn Gott will sich über jedem und über jeder erbarmen. Jeder von uns ist damit gemeint. Das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet, die alle sich um das Thema Gnade drehen. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns Zeit nehmen, uns jetzt auf Gott zu konzentrieren. Und diese Lieder können vielleicht auch eine Hilfe sein, darüber nachzudenken, was bedeutet die Gnade Gottes für mich? Oder sich darüber zu freuen oder Gott Danke zu sagen dafür, dass Gott mir persönlich gnädig ist. Und ich möchte euch einladen, achtet nicht auf die Leute um euch herum, sondern konzentriert euch auf euch und auf Gott. Und falls ihr gerne im Stehen singt, dann singt im Stehen. Und falls ihr lieber im Sitzen singt oder gar nicht singt, dann macht das auch. Falls ihr sehr gerne laut und falsch singt, dann steht einfach auf und geht so ein bisschen weiter nach da hinten hin, dass ihr nicht andere rausbringt. Aber nehmt diese Zeit und diese Lieder als eine Hilfe zu begreifen, auszudrücken, sich zu bedanken dafür, dass Gott uns gnädig ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für persönliches Gebet. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich hätte ein Anliegen, wo ich gerne würde, dass jemand mit mir dafür betet, da gibt es neben dem Café der Raum, wo Musik steht und da stehen Stühle und da werde ich gleich sitzen und habe Zeit zu beten mit euch.